des Klar Classic. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Und da sind wir wieder. Ich in Wien, Doro in Gütersloh, glaube ich, oder?
Ja, heute bin ich direkt in Gütersloh. Hallo, hallo Axel.
Hallihallo, das ist eine neue Folge von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon-Centers, war es früher, verdammte Hacke, der Lismon-Stiftung. So ist es richtig, oder?
Ganz genau, seit Februar sind wir Lismon-Stiftung.
Ach Gott, das, man hat lustig, wie Sachen so im Kopf drinne bleiben. Ne? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man noch nicht ganz fit ist in der Birne. Wie hast du die Wahl mitgekriegt, sag mal? Hast du nachts durchgeguckt oder bist du morgens aufgewacht und hast dir die Ergebnisse
angeguckt? Welche Wahl?
Das ist auch interessant, ne? Also ich finde, kaum jemand redet irgendwie drüber. Das war damals schon so, als die FPÖ in Österreich gewonnen hat. Irgendwie haben alle so die Decke über den Kopf gezogen und gedacht, oh, es muss doch irgendwie gut gehen, oder? Das ist
so
still.
Ja, so ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der nachts wegen sowas so lange wach bleibt.
Ja, ich leider
das,
schon.
Das kann ich in meinem Alter nicht mehr machen. Okay. Ich meine, so viel Eye-Patches kann ich morgens gar nicht mehr auflegen, dass man das nicht mehr sehen würde. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, im Zweifel weiß man das ja dann eh auch erst morgen früh. Es ist ja nicht so, dass in der Nacht großfach entschieden wird. Und ich bin dann aufgewacht tatsächlich und ohne dich jetzt mit Details zu meiner Morgenroutine zu langweilen, habe ich dann irgendwann... Nein, ich glaube, das interessiert hier niemanden. Habe dann irgendwann tatsächlich auch einmal kurz auf meine Handy-App geguckt. Wo hast du dich informiert?
Ja,
ich habe als erstes bei Spiegel Online
gegangen, als so klar war, oh nee, das wird nichts mehr. Da kamen so die ersten Counties rein und da wurde schon klar, dass irgendwie da, wo viele Hispanics und so wohnten, Kamala Harris nicht wirklich dazu gewonnen hat und da war schon relativ klar und dann bin ich morgens aufgewacht und habe ein Abo von der New York Times und die haben so predictable Prozent machen die immer und da war schon irgendwie 95% sicher, dass Donald Trump gewinnt und da war irgendwie, ja, so.
Ja, ja, also ich habe ehrlich gesagt nur einmal bei Spiegel Online drauf geguckt und da stand nur Trump holt mit Georgia auch den zweiten Swing State oder sowas und dann habe ich mir schon gedacht, so, uff, habe dann aber gar nichts weiter dazu gelesen, weil ich mich bemühe, morgens mich nicht schon gleich so zuzuballern mit solchen Infos.
Ja.
Also meinen Tag ein bisschen anders zu starten. Aber
das Zähneputzen soll noch in jungfräulicher Nachrichtenfreiheit stattfinden, sozusagen.
Ja, ich oder anders gesagt, ich brauche manchmal ein bisschen, um wach zu werden.
Ja, auch gut. Ja, da braucht man auch mehr als einen Kaffee. Das ganz interessant ist, das wusste ich überhaupt nicht und da hat mich eine E-Mail drauf gebracht und ich habe das dann noch ein bisschen nachrecherchiert, dass tatsächlich in diesem Trump-Team also da gibt es ja schon unterschiedliche Vorstellungen, wer da welches Ministerium oder welcher Senator wird und unter anderem für Wirtschaft, was ja ein relativ wichtiger Senator ist, wie wir auch in Deutschland momentan mit dem Ende der Regierung feststellen, ist tatsächlich auf der Roll von Donald Trump wohl John Paulson. Und John Paulson, das ist total interessant, ist ein Hedgefondsmanager, der in 2007 beim großen Börsencrash zu Multimilliardär geworden ist, der jetzt auch Trumps Wahlkampf schon beim ersten Mal und jetzt erst recht wieder mit unterstützt hat, der an einem Abend bei sich zu Hause bei einem Gala-Dinner 50 Millionen Dollar für Trump eingesammelt hat und steht für einen radikal freidrehenden, freien, liberalen Wirtschaftsmarkt. Und dieser John Paulson, das ist ganz interessant, hat vor einigen Jahren, weil er ein leidenschaftlicher Klassikliebhaber ist, die Firma Steinway gekauft. Das heißt, the head of Steinway ist der zukünftige Donald Trump Wirtschaftssenator wahrscheinlich oder Wirtschaftsminister der amerikanischen Nation. Das finde ich schon einen sehr interessanten Move, weil ja Donald Trump jetzt nicht gerade für Hochkultur bekannt ist, ja.
Nee, das stimmt. Aber das ist sowieso, wäre meine Frage gewesen. Was glaubst du oder glaubst du überhaupt, dass diese Wahl Auswirkungen auf die Kultur in Amerika hat, also auf die Hochkultur, auf das, was wir gucken, auf die klassische Kultur und wenn ja, welche? Was denkst du?
Ich bin ja im relativ konstanten Austausch mit Franz Welser-Möst, dem Dirigenten, der schon seit Jahrzehnten in Cleveland Chefdirigent ist. Und der erklärt mir immer wieder, dass tatsächlich so ein Orchester wie in Cleveland hauptsächlich eben durch die Community getragen wird, durch die Sponsoren vor Ort. Da ist es ja ganz normal, dass wenn du stirbst, also du auch, Doro, ja, deine Millionen, dann, die kannst du dann den Berliner Philharmonikern machen oder sowas. Das ist in Amerika ganz selbstverständlich. Die staatliche Förderung ist also, der Kultur ist also gar nicht so angelegt wie in Deutschland. Auch, außerdem ist das auch steuertechnisch ganz anders. Die erwarten sozusagen, dass Privatmenschen oder Firmen mitfinanzieren und dafür werden sie steuerentlastet in den USA. Also so ist das also sozusagen eine indirekte Hilfe. Ich glaube, das Klima wird sich verändern. Ich glaube, das ist tatsächlich, was passieren wird. Also wir haben das ja in, ich glaube in Florida, wo der Governor DeSanto schon Sparmaßnahmen an der Kultur vorgenommen hat, wo es besonders dann die freie Szene getroffen hat, die auch tatsächlich auf Unterstützung angewiesen ist. Und was ich dann erschreckend finde, ist tatsächlich, das hört man ja auch in einigen Staaten, die dann von den Konservativen übernommen wurden, dass Schulbüchereien neu sortiert werden, ja, also alles so mit sexueller Aufklärung, mit Transgender und so weiter, wird rausgeschmissen, dass tatsächlich Literatur, die nicht dem entspricht, dem Wahlprogramm der Republikaner entspricht, aussortiert wird. Und ich finde, das ist dann schon, wow, da muss man schon, glaube ich, schlucken. Also ich glaube, auf der Ebene wird es eher schlimm werden.
Ne? Das erleben wir ja in Europa auch bei Regierungen in Bereichen, wo Rechtspopulisten an der Macht sind. Das sind ja, können ja auch kommunale Regierungen sein oder Länderparlamente und so weiter. Ja. Dass diese Diskussion immer, dass es eben immer gegen Vielfalt, gegen Diversität, gegen die sogenannte Woke-Bubble, also das ist sehr, sehr wir würden wahrscheinlich sagen Wertekonservative, obwohl ich das eigentlich ein zu schönes Wort finde, als das dazu zu verwenden. Also da wird wirklich sehr klar definiert, was jetzt eben sozusagen der Kanon ist, nicht nur in der Bildung, sondern eben auch in der Kultur. Und das finde ich auch sehr, sehr beängstigend und das macht mir auch echt Sorgen. Und da frage ich mich auch, ob das in den USA sich dann auch in den Programmen eben niederschlagen wird. Vielleicht nicht unbedingt in der Finanzierung, weil die ja, wie du gesagt hast, eben staatlich weitestgehend unabhängig funktioniert. Es ist ja aber auch, ich meine, wir können den Bogen spannen zu uns. Es war ja gestern nicht nur dieser Paukenschlag mit, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten ist, sondern auch, dass unsere Ampelkoalition am Ende ist. Die Bundesregierung sich im Grunde selbst zerlegt hat. Und auch da, wenn man sich fragt, was hat das für Auswirkungen auf die Kultur, ist ja erstmal, könnte man sagen, Kultur ist Ländersache, erstmal keine. Aber was Neuwahlen betrifft, hat das natürlich dann indirekt eine sehr große Auswirkung.
Ja, natürlich. Wir sehen dass die Kulturetats auch relativ gering im Vergleich zu den gesamten Haushalten sind und trotzdem dann gespart werden muss. Nächste Sendung können wir schon vorwegnehmen, dreht sich bei uns alles um Sparmaßnahmen, zum Beispiel in Berlin. Wir reden mit Herrn Schwarz, dem Intendanten der Deutschen Oper. Und da sieht man ja schon, dass so ein Spardiktum von 10% viele Häuser an die Grenze bringt. Ja? Also da ist ja gar nicht viel Luft in der Kultur. Das sieht man jetzt auch bei Dreisat und bei diesen ganzen Sachen in Deutschland. Also ich glaube, da geht es tatsächlich eher um Haushaltsfragen und nicht um ideologische Fragen, wie es dann eher so in den USA ist. Und ich sehe das auch in Österreich, seit die FPÖ hier sozusagen so stark ist, die haben zum Glück, können wir eigentlich sagen, die Kultur noch gar nicht so für sich entdeckt. Ja, also da geht es tatsächlich eher so die rechten populistischen Parteien, also die FPÖ in Österreich zum Beispiel. Reagiert ja mit in Niederösterreich, aber sowas wie Graf Meck ist unangefochten oder in Salzburg reagieren die mit, die Salzburger Festspiele, greift keiner da ernsthaft an. Es gab mal so einen Sager von Kickel, dass das irgendwie bornierte Menschen sind und so, aber grundsätzlich haben die Rechtspopulisten die Kultur noch nicht, muss man sagen, für sich entdeckt. Und vielleicht sollten wir gar nicht so laut darüber sprechen, damit sie es auch gar nicht erst mitkriegen. Ja?
Also das, was ich teilweise höre von einzelnen rechtspopulistischen oder Politikern rechtspopulistischer Parteien, finde ich total bedenklich. Also wenn die dann irgendwelche bestimmten Dinge kommentieren, die bestimmte Kulturangebote. Und wir haben da ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, oder du hast ja einen eigenen Themenpodcast zum Thema Rechtspopulismus und Kultur gemacht. Also das ist jetzt nicht, die wissen sehr wohl um die Macht
Oh ja, also Italien die, sehen wir, ne? Dominique Mayer als Intendant ist in Italien persona non grata gewesen und nicht aufgrund seiner Qualifikation, sondern einfach auf seiner Herkunft, weil er eben nicht Italiener war. Ne? Also sowas gibt es dann schon, ja, genau.
Und was natürlich auch, was wir in den Niederlanden beobachten können, ja. Ist jetzt, also es muss ja nicht immer über die große inhaltliche Diskussion passieren, sondern da wird einfach oder da wurde einfach die Steuer oder die Mehrwertsteuer, ich glaube, das heißt dort auch Mehrwertsteuer in dem Fall, auf Kulturangebote von 7% auf 21 gehoben. Das heißt, dass die Tickets werden teurer, das geben die Kulturinstitutionen, die Theater an die Zuschauer, Zuschauerinnen weiter und dadurch sinkt die Nachfrage. So kann man sich auch abschaffen. Genauso wie in auch in Deutschland, da werden wir nächste Woche noch drüber sprechen, wenn Tarifsteigerungen von den Trägern, Ländern und Kommunen nicht übernommen werden, ist das ein Riesenproblem für die Haushalte und für das Budget der Theater. Und anstatt, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein, zwei Produktionen weniger, um Geld zu sparen, werden Leute entlassen, weil die Logik der Häuser natürlich ist, wenn wir Produktionen einsparen, dann schaffen wir uns selber ab.
Dann, und weil der Großteil der Kosten natürlich auch an Gehälter gebunden ist und nicht an die
Personalkosten, genau.
Aufführung. Nicht? Das ist so ja, langfristig gut. Natürlich die viel größere Einsparung. Was ich noch interessant finde, ist tatsächlich genau, was du sagst, aber wenn wir nochmal zurückkommen, ich habe mir auch mal diese ganzen AfD-Wahlprogramme angeguckt und da geht es ja wirklich auch um diese Grundsatzfrage, die du eben aufgeworfen hast. Da wird ja Kultur, also die staatlich mitfinanzierte Kultur, als Systemkultur benannt und das andere ist dann die Volkskultur, so wie man ja auch eine Volkspartei sein will, also eben keine Systempartei. Man suggeriert ja, wir sind sozusagen der Menschenverstand, der Bauchverstand. Das andere ist das System und sind die Eliten. Ja? Und diese Kulturförderung fällt für rechtspopulistische Parteien eigentlich in eine Elitenfinanzierung. Deshalb sagen die, nein, Volkskultur ist auch Gabalier oder Volksmusik oder das, was die Leute einfach freiwillig hören wollen. Und das ist an sich ja schon erfolgreich. Und der Erfolg definiert in dem Sinne auch die Kultur. Und die Kultur, die wir staatlich unterstützen, soll bitte die Nation und das Deutschsein fördern. Und nicht zum Beispiel, das steht explizit in einem AfD-Programm, die Vergangenheit reflektieren, die schlechte deutsche Geschichte, die Nazi-Vergangenheit. Das ist sozusagen nicht förderungswürdig, weil es ja dem Image Deutschlands schadet, denkt die AfD. Ja, und das ist natürlich, da kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage, also von grundsätzlichen das heißt, System. Wenn Rechtspopulisten tatsächlich an die Macht kämen, bedeutet das auch eine grundlegende Änderung der sogenannten Subventions, die es ja nicht ist, aber einer staatlich geförderten Kulturpolitik. Ne? Das muss uns ganz klar
beziehungsweise,
sein.
Beziehungsweise nur sehr, sehr selektiv und dann auch mit ganz klaren Vorgaben. Und da sind wir, ich meine, da weißt du ja, wie klein der Schritt ist. Ja. Zum Gedankengut der Nazis von der entarteten Kunst. Ja. Und da ist man auf dem besten Weg wieder dorthin und ich finde das auch höchst.
Die verbotenen Bücher in Amerika sind genau das. Ja, das sind genau das. Mhm. Und deshalb ist es schon auch interessant, welche Kreise das denn zieht. Und jetzt vielleicht können wir damit abbinden. Ja? Also der John Paulson, der Chef von Steinway, wie ist denn das eigentlich? Ja? Also kaufe ich mir heute noch einen Tesla, obwohl ich weiß, wer Elon Musk ist? Ja, also wie geht eigentlich die, das ist ja interessant, die Aktien von Musk sind nach dem Wahlsieg von Trump sowas von in die Höhe geschossen. Der hat einfach Milliarden über Nacht verdient, weil Trump gewonnen hat und er Trump unterstützt hat, ja, weil seine Firmen damit sozusagen in den Aktienkursen hochgeschnellt sind. Und es gibt ja inzwischen, auf jeden Fall in Europa, schon einige, die sagen, ach ja, so ein Tesla, eigentlich E-Auto ist cool, aber mit Elon Musk weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht kaufe ich mir ein anderes E-Auto, vielleicht ist der von VW doch ganz cool. Wie ist denn das mit dem Steinway-Spielen? Sagt man, ich nehme jetzt doch lieber einen Bösendorfer, weil der Steinway-Besitzer ist der Hardcore-Turbokapitalist im Trump-Kabinett? Also das werden schon Fragen sein, die man sich dann auch in der Kultur vielleicht mal stellen muss. Ja,
ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, da geht es um, ich glaube, da ist dann unsere Bubble wieder unpolitisch und sagt, es geht um die Qualität der Instrumente. Und da ist Steinway natürlich das, ich sag mal, Flaggschiff der tollsten Klaviere und Flügel, das ist so, sag ich mal, Benchmark Geschmack für top Niveau. Und ich glaube, da wird dann nicht so nachgedacht. Aber weißt du, das kannst du in jedem Bereich machen. Wie ist das mit...
Absolut. Ich bin auch noch bei Twitter. Zum Beispiel, ja? Ich bin auch noch bei Twitter. Und,
richtig, bei Twitter, dann kaufst du noch Buttermilch von Müller und weißt du so, ja, und was ist mit Birkenstock? Und also gibt es 1000 Beispiele, wo immer irgendwie durch die Presse ging, ach, die sind irgendwie, haben irgendwelche Parteispenden in die und die Richtung oder haben die und die Äußerung gemacht. Das ist am Ende dann eine Gewissensfrage jedes Einzelnen.
Absolut.
Und ich glaube nicht, dass es da einen kollektiven Trend geben wird. Ja. Glaube ich nicht.
Nee, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sozusagen diese Hintergründe und Verquickungen auf jeden Fall kennt und dass sie einem bewusst sind und dass auch das eigene, also ja, also bei Igor Levit und bei mir, ja, das eigene Handeln gegen die eigene Überzeugung auch einem bewusst ist. Ja? Also dass man sagt, ich will eigentlich nicht Twitter, aber ich bin da noch, weil ich kriege da trotzdem Leserschaft, die ich gerne haben will. Und das ist, ja,
dann... Mensch, endlich haben wir mal eine Gemeinsamkeit zwischen Igor Levit und dir gefunden.
Ja.
Das mussten wir fast 3 Jahre drauf
haben. Aber ich bin mir darüber bewusst. Ich weiß nicht, ob Igor das auch ist, aber... Ja,
bestimmt. Aber weißt du, da ist man so schnell bei der Diskussion, bezahlt man Kultur mit, in Anführungszeichen, schmutzigem Geld, ja? Und da gibt es ja auch diese zwei Lager, die sagen, nee, man muss genau hingucken, woher das Geld kommt, und andere sagen, wieso, mir ist egal, woher das Geld kommt, wenn wir damit Gutes machen, dann ist die Wirkung eine gute.
Ja.
Und da könnte man, glaube ich, eine eigene Themen.
Ja, haben wir ja auch schon mal, ne? Also mit Konrad Paul Diesmann, dem Philosophen, der genau in dieser Salzburg-Sponsoring-Geschichte und dieser Kurrenzis-Geschichte gesagt hat, egal wie dreckig das Geld ist, wenn es in Kultur umgewandelt wird, wird es gut. Die Gegenthese ist natürlich nein, weil das umgewandelte Geld ist immer dann auch Propagandamittel für die Leute, die das Geld gegeben haben. Genau, das müssen wir jetzt vielleicht auch gar nicht. Wollen wir mal zu was Schönem kommen?
Ja, lass mich vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Dass wir jetzt da so lange und auch vielleicht noch länger drüber reden könnten über dieses Thema, zeigt ja auch, wie wichtig das ist, dieses Bewusstsein der Zusammenhänge, übrigens auch für alle Künstlerinnen und Künstler, dass all das, was man macht, damit verdient, wird kein Geld verdient, also nicht kostendeckend zumindest, sondern es wird immer von irgendwem bezahlt, ob es von einer Regierung ist, ob es von Unternehmen sind, ob es von Privatpersonen.
Ob es früher die Kirche war, ob es der Adel war, ja.
So, und dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es auf der einen Seite eben Geldgeber gibt, die Kunst und Künstler ermöglichen und unterstützen, und dass man sich aus meiner Sicht nicht nur darauf zurückziehen kann, in den sogenannten Elfenbeinturm, und sagen, ach, das Einzige, was ich kann, ist schön singen, schön tanzen, schön schreiben und schön malen und alles andere ist mir egal, sondern wie wichtig das ist, die Zusammenhänge zu kennen und sich damit auch auseinanderzusetzen, egal zu welcher Position dann man am Ende kommt. Mhm. Und dieses politische Bewusstsein vieler Kunstschaffenden, das finde ich wichtig und würde ich mir fast noch mehr wünschen. Auch in der Berichterstattung über Kunst und Kultur. So, und ich jetzt was Schönes.
Ja, ich würde gleich gerne noch mal zu einem Thema kommen, was damit zusammenhängt. Das teaser ich nur schon sozusagen als Cliffhanger an. Ich war gestern bei einem Essen, unter anderem war da Oma Meyer-Welber, der Dirigent, der gesagt hat auf die Trump-Wahl, das ist natürlich auch so eine Wahl gegen Eliten, und vielleicht haben auch wir als kulturschaffende Eliten in den letzten Jahren was falsch gemacht. Darüber würde ich gleich gerne noch mal reden, aber ich glaube tatsächlich, lass uns mal eben einmal kurz verschnaufen und lass uns dazu mit unserer Freundin Donna Anna Netrebko mal zu Mackie fahren. Ja? Hast du es gesehen? Die hat bei Insta in ihrem hellblauen Cinderella-Kleid in irgendeinem osteuropäischen Land ist sie da in einen Mackie gegangen und hat beste Werbung für McDonald's gemacht, kann man sagen, auch auf den Sturen von Donald Trump, der sich ja auch da an die Frittenbude gestellt hat. Bist du ein Freund von Mackie nach der Oper? Weil ich muss beichten, früher, als ich ganz viel, also ich habe in Freiburg gewohnt und bin zu jeder Premiere der Opera du Rhin in Straßburg gefahren. Und an der Grenze, wenn man Deutschland nach Frankreich überquert, in Kehl, da gibt es an der Grenze ein Mackie. Und der war Kehl immer auf dem Rückweg mein Stopp. Nach der Opera du Rhin habe ich da im schönsten Zwirn mir, und das gibt es eben nur in Deutschland, ein McRib reingezimmert und bin dann.
Und es gibt natürlich auch Burger King und noch ganz viele andere Schnellrestaurants und so weiter, ne?
Ja,
aber
die Wertung können wir jetzt auch noch machen, aber gut. Aber,
also, was glaubst du? Was glaubst du?
Ja, du bist auch so dreckig. Ja, komm.
Also, ich sag dir mal was.
Ja.
Meine Antwort ist ganz klar ja. Aber am schönsten, also ich muss sagen, ich habe da, es war für mich sehr relatable, dieser Annette Trepko-Post. Im Abendkleid, dann, ob das in Wien am Würstelstand ist oder dann in irgendeiner Pommesbude oder in Berlin dann eine Currywurst oder sonst wo. Ich finde es großartig und ich mag das total. Und das ist aber, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die eine der wenigen Gemeinsamkeiten von Frau Netrebko und mir. Ich war früher auch, muss ich sagen, ein kleines Partygirl. Ich glaube, sie war das auch. Ja, nein, nicht Barbie, sondern Partygirl.
Ja, ich habe das umgedichtet.
Und das gehört natürlich dazu. Nach jeder guten Party musst du dir irgendwie mal, weiß ich nicht, auf der Reeperbahn, kennst du doch bestimmt.
Ja, natürlich.
Hamburg, hier, bei Loculus.
Nach meinem Wagner-Film, da waren wir in Berlin auch bei der Currywurst-Bude mit allen Leuten, mit Katharina Wagner, ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach.
Ja, Loculus da auf der Reeperbahn, da an der Davidswache. Ziehst du dir die Currywurst rein? Hamburg, oder meinetwegen auch einen Döner.
Ja. Absolut.
Ja, also das ist so. Das
übrigens
ist so
auch Theaterkneipen. Weißt du, Theaterkneipen müssen einfach auch perverses Essen haben. Ja, also das muss
Bockwurst
es einfach
geben. Bockwurst.
Ja, Bockwurst oder. Ja, also auf jeden
Wiener
Fall
Würstchen finde ich wahnsinnig gut. Ja, ja, genau. irgendwas. Ich finde auch dieses Hochkultur oder auch nach einer guten Party dann irgendwie was Schäbiges danach. Ja. So ein bisschen. Kennst du noch diese Küchenpartys, die einfach, wenn du schon so halb betrunken und durchgetanzt und dann findest du noch irgendwo in der Küche ein bisschen Kartoffelsalat und so Frikadellen?
Ja, geil. Ja, genau.
Oh, ist doch herrlich.
Ja, genau.
Und ich finde auch da, also ich bin so ein Typ dafür, ich würde dann lieber an so einer Bude stehen und an so ein halbes Hähnchen essen oder was auch immer, anstatt mich dann noch in ein gepflegtes Nobelrestaurant zu setzen.
Ja, me too.
Also das wäre mir fast ein bisschen zu viel.
Ja, und ich glaube, das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch logistisch tatsächlich qua Lukrativität ist das ja so, wie du sagst. Ja? Also vor der Wiener Staatsoper gibt es eben den Würstelstand, wo man natürlich danach steht und eine Käsekreiner isst. Ja,
ja.
Das gibt
ich würde jetzt
wenn
ohne
man
Käse
das,
die Kreiner, aber
wenn man sich das so, wenn man sich das so überlegt an Opernhäusern, ja, das ist logistisch schon auch immer schon mit so ein bisschen Trash und Fast Food verbunden, finde ich gut.
Ja, ich kann mich erinnern, in einem der ersten Jahre, als ich hier neu in Münster war, da waren wir eingeladen zum Ball der Wirtschaft. So. Und das war ein, wie man sich's vorstellt, halt ein Ball der Wirtschaft und alles so, ne, schön mit Disco Fox und Cha-Cha-Cha und irgendeiner Band und so und alles Etepetete. Und dann, auch tolles gesetztes Essen und dann sitzt man da eben an diesen Banketttischen und mit irgendwelchen Bankvorständen und so. Habe ich alles, kann ich alles machen, finde ich lustig. So. Und dann kam, glaube ich, ab 23 Uhr stand dann der berühmteste Currywurst-Typ aus Münster, also Köhne ist das in Münster, der auch auf jeden Fall.
Münsteraner Currywurstkönig, ja.
Ja, ganz genau. Der wurde dann
Jan-Josef Liefers immer in der Drehpause ist.
Du, keine Ahnung, aber der ist auf alle Fälle eine Institution in Münster.
Ja.
Und der stand dann dort vor dem, sozusagen draußen am Ausgang und hat dann erstmal ab 23 Uhr gab's dann eine Currywurst. Und du glaubst gar nicht, wie das die Stimmung gehoben hat.
Mhm.
Und da hatten wir alle vorher schon unser, unseren Rehrücken und Rinderfilet und ich weiß nicht was, alles unsere Jakobsmuscheln intus. Aber das war einfach.
Absolut.
Das war was Ehrliches, Axel.
Ja, das ist was Ehrliches, das finde ich auch. Ja. Also, volle Sympathie für Anna Netrebko auf dieser Ebene.
Ja, absolut.
Lustigerweise, parallel dazu war ja eine ganz andere Diefengeschichte. Und ich finde das so lustig, weil man sieht da so den Clash des Diefentums. Ja. Auf der anderen Seite hat Angela Georgiou in einem Interview nochmal aufgeräumt mit diesem Skandal, den es ja damals in Korea gab, als sie keine Zugabe singen wollte. Das gab es schon mal 2016 mit Jonas Kaufmann, glaube ich, auch bei Tosca, wo er dann alleine auf der Bühne stand und gesagt hat, ja, die will keine Zugabe singen und ich muss. Und da haben sich irgendwie gestritten. Das fand ich ganz interessant, weil Georgiou sozusagen noch diese alte Diva verkörpert, ja, also Anna Netrebko, so die Insta-Diva, ja, und Angela Georgiou noch so die 80er-Jahre-Diva, die dann so tut, als würde es um die große Oper und den Fluss der Musik gehen und damit sozusagen ihr Diventum entschuldigt, ja. Ich finde es irgendwie ganz, ganz süß, dass es so ganz unterschiedliche Herangehensweisen an den Umgang mit dem Diva-Sein gibt.
Ja, total, und das siehst du auch die verschiedenen Persönlichkeiten, die beiden haben. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und ich sage dir, Ich würde noch lieber zu wem auch immer Meckes
mit Viotti an der Currybude stehen, ich weiß schon.
Ja, ja, aber es müsste auch, ich würde am liebsten dazu, ich würde beim Champagner bleiben. Ich würde dann auch ungern ein Dosenbier trinken.
Okay, ja, das mag ich. Also wenn das wenn schon Trash, dann schon Trash. Aber vielleicht kann uns ja Frau Georgio an der Currybude eine Zugabe singen. Das wäre eigentlich so die Erfüllung.
Nee, ach nee.
Mit einer Dose Bier.
Ach, das muss ich jetzt nicht haben. Dann würde ich mich lieber für Herrn Viotti interessieren.
Okay.
Und sag mal, unsere, dann hätten wir das Insta- und Social-Media-Thema auch abgebunden. Ja. Frau Garifolina, ich meine, die ist ja auch sehr präsent auf Insta. Singt die eigentlich auch noch?
Keine Ahnung, oder lässt die wird sie sich mir nur gar noch nicht mehr angespült. Also ich folge ihr, aber ich weiß gar nicht, ich sehe gar nichts mehr. Was gibt's denn da? Kochen, Hotel, Buffet, was gibt's da? Was hat sie?
Nee, also Hotelbuffet, nein.
Komm,
also
ich gucke jetzt schön mal hier. Ich gucke mal eben hier, warte. Die AIDA.
Also Hauptsache sie schön.
Warte, ich gucke mal eben, was der letzte Insta-Post von AIDA Garifolina. Da. Das letzte ist hier Bilder. In der Parkgarage. AIDA in der Parkgarage. Sie singt in der Parkgarage. Opera from a car park.
Really?
That's interesting. Und dann spielt sie hier Schlagzeug beim darunter. Mit so einer Sonnenbrille und sieht so ein bisschen aus wie Michael Jackson und so. Dann ist da AIDA nur ganz, das sieht aus wie so ein weißes Bild mit einem Strich drin, aber dieser Strich ist sie.
Der Strich in der Landschaft. Und
dann ist sie hier so, dann ist sie hier.
Kann mir nicht passieren, so ein Foto.
Ich glaube, das ist ihre Mutter. Die sitzt da irgendwo, weiß ich nicht, an der Côte d'Azur oder sowas.
Ja, also wie gesagt, schön auf irgendwelchen Hotelbalkons, in Hotelzimmern,
in Restaurants. Da ist sie Kuchen. Nein, da lässt sie sich
Kuchen bringen. Ja, da hat sie Geburtstag. Ja,
aber den isst sie wahrscheinlich gar nicht. Den isst sie nicht, den guckt sie nur.
Doch, schon, so ein Häppchen schon.
Na, Häppchen. Na gut. Ja. Also das ist AIDA. Ja, wird mir nicht mehr reingespült. Also die muss mal was am Algorithmus ändern. Oder ich muss was am Algorithmus ändern. Ja, also keine Ahnung.
Ja,
also,
genau. Genau.
Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück vielleicht auf dieses Thema, weil ich fand die Diskussion dann sehr spannend. Weil eben in diesem Gespräch mit Oma Meyer-Werbel, dem Dirigenten, er auch gesagt hat, naja, vielleicht müssen wir, haben wir auch die Leute überfordert und müssen auch uns eingestehen, dass wir als Kulturschaffende mit unserem, was die anderen als Vogue identifizieren, vielleicht tatsächlich so schnell vorgeprescht sind und so kompromisslos, dass wir vergessen haben, andere mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch die Erkenntnis aus dieser Amerika-Wahl. Das war ja offensichtlich eine Wahl gegen diese sogenannten Eliten. Also dass man, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner sagt, hey, das gilt jetzt nicht mehr, dass es da Leute gibt, die studiert und irgendwas sind und sagen, wo der Kurs ist und wir können uns da entscheiden, sondern wir können auch aus dem Bauch heraus ohne euch Eliten in die Zukunft gehen. Und ich glaube, das ist eine große Frage, die auch mit der Kultur und auch gerade mit der klassischen Kultur zu tun hat, die als elitär wahrgenommen wird, die sich oft auch als elitär gibt und die sich als progressiv gibt, als eben das, was man Vogue nennt. Und dass wir vielleicht tatsächlich vergessen haben, dass da draußen ganz viele noch nicht bereit sind oder überhaupt grundsätzlich auch nicht bereit sind, da mitzugehen. Und dass wir da vergessen haben, zu gucken, ob wir da überhaupt noch Follower haben.
Also da müsste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Aber mein erster Impuls ist oder mein erster Gedanke ist, ich glaube nicht, dass die Kultur oder Hochkultur irgendeine Rolle in den Wahlkampf gespielt hat. Ich glaube, das ist eine totale Selbstüberschätzung.
Nein, aber das Phänomen, diese Skepsis gegenüber den Eliten, haben wir damit in der Kultur nicht auch zu tun? Also gerade das, was wir eben beredet haben, wenn wir über Volkskultur und staatlich unterstützter Kultur
reden und sowas. Ja, ich meine, klar, natürlich. Ich meine, das ist aber auch inzwischen eine Binse. Gibt es ja 1000 Erhebungen, nicht zuletzt auch von uns vergangenes Jahr, mit diese habituellen Hürden, die man eben mit klassischer Musik und mit der sogenannten Hochkultur verbindet, dass man sich nicht ins Theater traut, weil man nicht weiß, wie soll ich mich da richtig benehmen, was sind da die gesellschaftlichen Kodizes und
ja, das ist eine, aber
gehöre ich dann dazu, ich fühle mich da fremd am Platz.
Queer,
ja, ach so,
Regietheater, linke Stereotype, nachhaltige Diskussion, also all das, was
Letztes Mal schon gesagt, was, und das, dabei bleibe ich auch, was absolut meine Meinung ist, dass tatsächlich Oper dazu da ist oder dass das Kerngeschäft oder die Kernaufgabe und das, was Oper am besten kann, ist, Emotionen zu wecken. Mhm. Und dass es wirklich für mich ein absoluter Irrweg ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sehr deutlich sagen muss, dieses ewige Dramaturgengelaber und irgendwie irgendwelche wilden Regiekonzepte, das irgendwie in die Gegenwart zu bringen und es muss alles einen gegenwärtigen Bezug haben. Wer sagt denn das? Nee, und das sieht man auch an vielen Menschen in Theatern, die sich in erster Linie, also in Opernhäusern, die sich als Theatermacher verstehen. Und ich denke mir, versteht ihr eigentlich auch was von Musik und von Stimmen? Und von Stimmen, die berühren und die Musik, Musik, wie sie gespielt wird. Also das klingt jetzt alles so ein bisschen altbacken, so meine ich das überhaupt nicht. Also gerne auch eine zeitgemäße, moderne Interpretation. Ich bin absolut kein Fan von diesen Perücken, von dieser Perückenregie, von dieser Ausstattungsregie einfach, ja. Trotzdem finde ich nicht, dass man noch mehr braucht, die Leute noch mehr zu provozieren oder irgendwie mal aufzurütteln oder zu verstören oder was auch immer. Ich finde, das können wir uns alles richtig sparen. Sondern das Kerngeschäft, das machen, was ausgebildete Musikerinnen und Musiker am besten können, nämlich Musik machen. Und das mit einer Leidenschaft und mit einer Emotionalität, die begeistert und die ansteckend ist. Und
ob man es ja sparen kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es darf nicht das Einzige sein. Ne? Das finde ich.
Ich finde das auch überbetont, muss ich dir wirklich sagen. Also ich glaube, das ist auch eine Verzerrung. Wenn jetzt jemand in einem ganz normalen, mittelgroßen deutschen Opernhaus in die Zauberflöte geht, warum ist der dann da? Doch ganz bestimmt nicht, um von irgendeinem Regisseur- und Dramaturgenteam jetzt ihre total abgefahrene Interpretation der Zauberflöte zu hören, sondern weil sie einen schönen Abend mit der Familie haben wollen, weil sie Kinder haben oder weil es Weihnachten ist und die Großeltern da sind oder weil sie mal einen guten Mozart hören oder weil sie irgendwas mal im Theater sehen wollen und aus Versehen halt die Zauberflöte gebucht haben. Verstehst du? Also wer will das denn schon? Also
es gibt schon sowohl als auch. Ich glaube, es gibt ja auch neue Formen und das finde ich eigentlich das Spannende. Also klar, es gibt diese Familienaufführung, es gibt auch die Aufführung, wo man sich einfach mal unterhalten lassen will. Das ist auch vollkommen legitim. Genau, eben, es muss auch erstmal grundsätzlich legitim sein, das finde ich auch. Aber ich finde, wo es spannend wird, sind eigentlich Formen, wo man versucht, die Oper dann auch in so eine neue Richtung zu bringen. Haben wir schon oft besprochen in der Metropolitan Opera mit den Uraufführungen, die eben hier nicht mehr Riemen und Pling, Plang, Plong sind, sondern die irgendwie über die Todesstrafe oder was weiß ich was gehen.
Aber das ist ja was anderes. Das ist ja nicht so, dass irgendwie Don Giovanni jetzt mit einem Porsche auf die Bühne fährt.
Nee, genau. Und das, aber ich wollte ja auch mal ein positives Beispiel sagen, weil ich war eben gestern in der Volksoper in Wien und habe von Ella Milch Sheriff diese Alma-Oper gesehen. Ja? Elma Milch Sheriff ist eine israelische Komponistin und die hat das Leben von Alma Mahler Werfel mit ihren ganzen Männern anhand eines Dialogs zwischen Alma und ihrer Tochter in Szene gesetzt und hat dann natürlich auch neue Musik dazu geschrieben. Aber diese neue Musik ist eine Musik, die für mich, die ist auch atonal zum Teil, aber sie hat keine Angst vor Emotionalität, sie hat keine Angst, der Geschichte zu helfen, sie hat keine Angst, manchmal auch platt zu sein. Und das finde ich, und das sieht man auch, also das war jetzt, glaube ich, die vierte Vorstellung und die war voll. Ja? Die Leute gehen dahin und da findet die Oper tatsächlich auch vollkommen neue Formen und entwickelt sich da auch weiter. Und das finde ich einen sehr positiven und sehr spannenden Weg.
Ja, Ähnliches habe ich gehört über die Lulu in Frankfurt, gerade rauskam in der Inszenierung von Nadja Loschke, dass auch die Personenführung muss wirklich großartig gewesen sein und absolut nachvollziehbar für die Menschen, die im Hier und Jetzt also nachvollziehbar erzählt, diese Geschichte.
Ja, das mit Lulu, kann ich nur sagen, geht auf die Seite von der Oper Frankfurt YouTube und guckt euch Thomas Guggeis, das ist der GMD in Frankfurt an, wie der am Klavier sitzt und die Musik von Lulu erklärt. Also jeder, der sagt, mit so modern, bling, bling, plong, hört euch das an, weil auch da Vermittlung ohne von oben herab so selbstverständlich und so cool, also nicht so eine Malwitz alter Opa erzählt von Klassikgeschichte, sondern der ist einfach glaubhaft in dieser Musik. Cooler Typ.
Und genau,
cooler Typ.
Und genau das meine ich. Und weißt du, und das ist keine, nicht so eine dramaturgisch theaterwissenschaftlich gefärbte Geschichte. Ich möchte das jetzt nicht zu sehr stretchen und nicht zu sehr zu sehr bashen, so jetzt in der Art. Ich meine, das braucht es auch an den richtigen Stellen. Aber das ist eben, wie du sagst, glaubhaft. Und wenn dann Leute in der Vorstellung oder in der Premiere sind und sagen, ja, das konnte ich verstehen. Ich konnte verstehen, warum auf der Bühne Lulu so und so handelt oder andere Personen in dem Zusammenhang oder den Konflikt zwischen Person A und Person B, das war unmittelbar nachvollziehbar für mich. Mhm. Dann hat das für mich eine Relevanz. Mhm. Ist auch zeitgemäß. Und da geht es nicht irgendwie, jetzt wollen wir mal hier irgendjemanden richtig schocken und eine Gesellschaftskritik üben und deswegen wird irgendeine Nonne von einem Kruzifix penetriert. Genau. So, ne? Also ganz ehrlich.
Da muss man auch sagen, ey Stuttgart, jetzt reicht's. Wir haben es jetzt inzwischen verstanden, dass ihr einen Skandal mit Sankta habt. Ja? Also es reicht jetzt. Jetzt posten die schon irgendwie irgendwelche T-Shirts, die man da anzieht, war in der Oper, habe gekotzt und sowas, so pinke T-Shirts und so, wo man denkt, Leute, jetzt hört mal auf,
da euer Skandal. Das finde ich aber lustig. Kannst du mir so eins besorgen?
Ja, komm, Schoner, der macht das schon. Viktor Schoner, bitte ein T-Shirt für Doro, ja? XS.
Nein, ich wollte gerade sagen, bitte in L mit einem hohen Stretch-Anteil, wenn
es geht. Das habe ich letztes Mal von dir gelernt. Sitzkleid und Stehkleid gibt es bei dir. Also ja, wir hätten gern ein Sitz-T-Shirt, Herr Schoner. Ja? Beide.
Nee, kann ruhig ein T-Shirt. Nee, ich will es ja nur haben. Ich will es ja gar nicht anziehen. Ist mir egal, welche Größe.
Okay. Ja, auf jeden Fall, genau. Und diese Alma, die ist wahrscheinlich so eine moderne Form von Lulu. Nicht mit dem Skandalpotenzial von Berg damals, aber eben das Thema ist eigentlich ähnlich. Also wie gesagt, es tut sich was in unseren Bühnen, das ist ja auch ganz gut. Vielleicht noch ein, wir machen die Themenwechsel jetzt immer so wie Donald Trump, ne? Man rutscht so von einem ins andere rein. Nice weather, by the way, oder so irgendwie kommt dann ganz gut vermittelt. Mhm. Etwas, wo auch aufgeräumt wurde, wo es auch höchste Zeit war und wo ich glaube, dass die klassische Musik auch an Credibility verloren hat, ist dieses unerträgliche Brucknerhaus in Linz gewesen, wo es ja wirklich seit Hajo Freider Intendant war, einfach so ein Selbstmitnahmeladen war, Selbstbedienungsladen, wo auf dem Rücken der Kultur einfach ganz viele unfähige Menschen gearbeitet haben, die jetzt auch inzwischen alle ihrer Skandale habhaft geworden sind und rausgeflogen sind. Und da muss man sagen, die haben eine neue Leitung. Johanna Möslinger war vorher am Konzerthaus in Wien, ist dann komplett ausgestiegen, hat eine Dings aufgemacht, so Brotbacken-Sachen gemacht. Ich halte sie für eine wirklich sehr gute Managerin und glaube, dass das endlich dieses Brucknerhaus nach Jahrzehnten wieder auf jene Spur setzen könnte, dass da auch die Kunst wieder eine Rolle spielt, dass wieder Ideen, Konzepte eine Rolle spielen und dass da so eine Glaubwürdigkeit von Kultur wieder zu Hause ist. Und auf diesem Weg alles, alles Gute da. Ja? Ihr habt endlich angefangen aufzuräumen. Das war auch allerhöchste Zeit.
Du wirst es beobachten, ich bin mir sicher. Und dann können wir jetzt vielleicht noch mit einer kleinen Sache den Bogen schlagen, die Brücke schlagen zu unserem nächsten Themenpodcast, um im weitesten Sinne Kulturpolitik und Finanzierung von Kulturangeboten. Es hat nämlich der Berliner Finanzsenator Stefan Evers, der CDU angehört, hat ganz klar also mit einer Pressemitteilung erklärt, dass die Berliner Musikschulen, dass für die keine Etaterhöhung vorgesehen ist und dass Mehrkosten, die entstehen, aufgrund der zu erwartenden Festanstellungen nicht übernommen werden vom Land Berlin. Mhm. Und dazu möchte ich noch eine E-Mail vorlesen, anonymisiert, die wir bekommen haben. Die hast du mir weitergeleitet.
Ist das die von Herrn Grimm? Weil dann brauchen wir sie nicht anonymisieren. Den habe ich nämlich gefragt, ob sie vorlesen können.
Okay, gut. Ja,
das schön. Ist Jürgen Grimm, der ist Professor an der Volkmann-Universität, genau. Und der hat uns geschrieben, genau.
Dann würde ich sagen, ich lese die mal vor. Und dann können wir das ja vielleicht so stehen lassen und da vielleicht dann nächste Woche anknüpfen.
Unbedingt.
Genau zu dem Thema. Also, ich lese einmal vor. Liebe Dorothea Gregor, lieber Axel Brüggemann. Also, erstmal schon mal super, dass die Dame als erstes genannt wird. Schon mal 100 Punkte von mir. Ich beziehe mich jetzt auf Ihre Sendung vom 25.10.2025. Es ist zwar 2024, aber hey.
Aber die Reihenfolge stimmte. Ja.
Ja. Da gab es ja eine Diskussion zwischen Ihnen.
Aber das liegt daran, dass wir so visionär sind, Doro. Wir sind schon die Themen des nächsten Jahres. Ja. Okay, Entschuldigung. Sorry.
Da gab es ja eine Diskussion zwischen Ihnen zum Thema Durchschnittsverdienst/KSK-Meldung. Ich bin seit ein paar Jahren da nicht mehr direkt betroffen, da ich inzwischen einer festen Lehrtätigkeit nachgehe. Also Axel, du sagst, er ist Professor
Volkwang. Wo? Volkwang Musik.
Ah ja, eine feste Lehrtätigkeit, sehr schön. Ah, schön, ja. Dann, also vor dem Hintergrund liest sich diese E-Mail auch nochmal anders. Die 25 Jahre davor war ich aber auch rein freiberuflicher Musiker. Zweierlei Thesen von mir dazu. Zum Ersten ist die KSK natürlich ein System, das zum Missbrauch einlädt. Da man dort angibt, wie viel man im kommenden Jahr wohl verdienen wird, eine Zahl, die sich natürlich immer erst im Nachhinein ermitteln lässt, ist das ein probates Mittel, Geld zu sparen, indem man sein Einkommen möglichst niedrig ansetzt. Überprüfungen durch die KSK finden nicht viele statt und wenn, dann meist ohne großartige Konsequenzen. Eine engmaschige Überprüfung gibt es auch nicht. Deswegen ist es schwierig, aus den gemeldeten KSK-Einkommen auf einen angeblichen Durchschnittsverdienst schließen zu können. Des Weiteren, ja, das freiberufliche Los eines Musikers kann hart sein und viele sind auf zusätzliche Einkommensquellen angewiesen. Zu einer erfolgreichen selbstständigen Tätigkeit gehört nicht nur Können, sondern wie in anderen Bereichen auch Akquise, Werbung, Mund-zu-Mund-Propaganda und vieles mehr. Ich habe viele Kollegen und Kolleginnen, die natürlich gut von ihrer Tätigkeit leben, vor allem auch, weil sie breit aufgestellt sind, in etlichen Gebieten hohe Expertise haben und auch gerne noch unterrichten oder was auch immer. Auch bei allen anderen selbstständigen Tätigkeiten kommt es genau auf diese Qualitäten an. Mhm. Natürlich ist auch der Spagat zwischen Spielen und Unterrichten manchmal herausfordernd und wird im Zweifelsfall von Privatunterricht besser abzudecken sein als durch eine feste Stelle an der Musikschule, die dann einzelne Tage blockiert. Das ist aber ganz normales Selbstmanagement, das auch jede und jeder andere Selbstständige zu leisten hat. Und wenn es dann trotz allem nicht zum Leben reicht, dann war es einfach oft auch die falsche Berufswahl. Auch das kommt vor. Das implizierte Alleinstellungsmerkmal der Künstler stört mich dann doch etwas. Ein Kfz-Mechaniker, der seine Werkstatt schließen muss, weil ihm die Kundschaft wegbleibt oder weil er einfach schlechtere Leistungen anbietet als die 5 anderen in der Stadt, hat dieselbe Situation. Die Fahrradwerkstatt oder der Installateur auch. Da wird dann ja auch nicht die Systemfrage gestellt. Herzlichst, Jürgen Grimm. Mhm.
So. Ja.
Das können wir jetzt mal so stehen lassen. Es sind sehr viele Aspekte drin, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also das sind pointiert. Ich habe auch noch eine Zuschrift gekriegt, das ist auch ein Artikel geworden bei Backstage Classical von Shoko Kurore, die auch Dozentin ist, die auch nochmal aufschlüsselt, die sich so ein bisschen auf deine damalige Position stellt und sagt, ja, Brüggemann, alles richtig, aber dein Rechenbeispiel, das ist eben dann doch nicht so einfach in der Praxis, weil Musiklehrerinnen und Musiklehrer müssen sich natürlich auch nach ihren Schülerinnen und Schülern ausrichten und da überhaupt erstmal welche hintereinander zu kriegen. Und das regelmäßig ist auch nicht so leicht. Also man kann diese Rechnungen alle nicht so machen. Und die hat eben auch gesagt, oft wird außer Acht gelassen, dass der Musikunterricht eben nur ein Teil ist, dass Konzerttätigkeit ein anderer Teil ist und dass man das alles ein bisschen differenzierter betrachten muss. All das hat sie uns da auch nochmal aufgeschrieben. Also von daher sehen wir, dass das Thema die Leute beschäftigt, dass sie darüber nachdenken und dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was politisch angepackt werden sollte und begleitet werden muss.
Ja. Ja. Ich bin gespannt, wen wir da alles noch vors Mikro kriegen, beziehungsweise du. Und da sprechen wir jetzt gleich mal im Anschluss drüber, wenn die Mikros aus sind. Und dann würde ich sagen, für heute, ich habe jetzt Lust auf Pommes, obwohl ich gerade Mittagessen war.
Ich mache jetzt erstmal Sport. Ich finde ja immer, ich gehe heute Abend essen. Und dann man geht schöner essen, wenn man vorher gelaufen ist. Verstehst du?
Total. Dann ist man ich mache das jetzt auch jeden zweiten Tag. Ich war gestern laufen, im totalen Nebel. Ja. Und morgen früh ist es auch wieder dran.
Ja, da brauchst du das pinke T-Shirt. Viktor Schoner, das pinke T-Shirt war in der Oper, habe gekotzt. Ja? Wir müssen es eigentlich für Anna Netrebko so machen. War in der Oper, dann bei McDonald's, habe gekotzt.
Wovon weiß ich nicht.
Bei mir in Bremen, an der alten Haltestelle der Straßenbahn, der damals Linie 1, heute Linie 4, die von Kattenturm in die Innenstadt fuhr, stand immer ein Graffiti, das werde ich nie vergessen, steht nicht mehr da, weil die Straßenbahnhaltestelle gibt es gar nicht mehr. Seit ich bei McDonald's esse, habe ich Pickel in der Fresse. So, und das ist vielleicht als Ausgleich für die Werbung, die wir jetzt für McDonald's gemacht haben.
Also wenn wir zwei T-Shirts kriegen, dann gehen wir zusammen irgendwo Pommes essen und posten ein Foto bei dir auf dem Insta-Kanal. Ja?
Bam. So. Ich freue mich.
Ich mich auch. Also,
guten Appetit da draußen. Ciao, ciao. Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.
Ja, ciao. Tschüss.